Ich freue mich ganz fest, dass ich heute unter euch sein darf. Bin sehr bewegt von der freundlichen Aufnahme, sehr bewegt auch von dieser gemeinsamen Anbetungszeit, wo mir das Lied immer noch ein bisschen nachklingen tut, «Nöch an deinem Vaterherz». «Nöch an deinem Vaterherz darf ich sein». Dass ich mich so intensiv mit der Bibel beschäftigen habe dürfen, und immer noch darf, das ist ein bisschen zurückzuführen auf zwei, drei Schlüsselerlebnisse. Eins davon hat ganz direkt mit dem Lied zu tun und möchte ich kurz teilen zum Einstieg. Ich bin während der Ausbildung an der Uni Basel, wo ich klassische Philologie studiert habe, Griechisch, Latinisch und alte Geschichte, einmal ins Antikenmuseum gegangen in Basel, zusammen mit dem Professor für Indogermanistik. Und das war eine spezielle Situation, weil wir haben nicht einfach nur das Museum angeschaut, sondern wir sind in einem Nebenraum und haben das Original in die Hand bekommen. Also das, was man normalerweise hinter alarmgesicherten Vitrinen sieht, das haben wir in die Hand bekommen. Und ich hatte so eine grosse Vase in der Hand und habe die so ein von allen Seiten angeschaut. Und dann haben wir der Betreuer oder die Aufsicht vom Museum gesagt, übrigens, die Vase, die Sie hier jetzt gerade in der Hand haben, die hat einen geschätzten Wert von 1,5 Millionen Franken. Wir sind, der Puls ist offen, die Hände sind nass geworden. Ich habe die Vase dann ganz, ganz sorgfältig wieder auf den Tisch zurückgestellt. Aber in dem Moment ist mir irgendwo etwas aufgegangen. Kann man so sagen, wenn die Vase, die vergängliche Vase, das in mir auslösen tut, dass der Puls offen geht, dass die Spannung da ist, dass irgendwo ich merke, es knistert in der Luft. Ja, wie viel mehr muss und wird die Bibel das auslösen? Ich habe mir gesagt, so will ich die Bibel in der Hand haben in Zukunft. Mit dem, dass ich weiss, das ist mehr als 1,5 Millionen Franken wert, was da drin steht. Das ist Botschaft von dem Gott, wo alle Schätze gehören im Himmel und auf der Erde. Das ist Botschaft von dem Gott, wo sagen tut, dass ein einziges Menschenleben, ein Leben, das gerettet wird durch Jesus Christus, ihm mehr wert ist als alles, was wir uns nur ausdenken können. Und das ist für mich so eine von den vielen Vorgeschichten gesehen, wo mich zu dem geführt haben, das zu machen, was ich jetzt als hauptberuflich darf ausüben, dass ich dachte, das ist so ein Privileg, das Wort dürfen zu Menschen bringen. Und auf die Art und Weise bin ich seither unterwegs an ganz verschiedenen Orten und heute als ganz grosses Privileg unter euch. Danke vielmals. Wir haben ein eine Frage, die im Raum steht, mit diesem Tag. Das ist die Frage, warum wir der Bibel vertrauen können. Und ich möchte zu dieser Frage ganz schlicht an diesem Morgen aus meiner Sicht, von meiner Erfahrung her, drei Antworten geben. Die eine Antwort, die wird auf das rauslaufen, ich wird das natürlich dann erläutern, warum wir der Bibel vertrauen können. Das ist aus dem Grund, weil die Bibel vertrauenswürdig ist. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet von mir, gell? Ihr habt gedacht, ich fange an mit der Überlieferung von der Bibel, mit der Zuverlässigkeit, mit der ganzen Kirchengeschichte. Keine Angst, auf das komme ich auch noch. Aber am Schluss, das ist der viel wichtigere Punkt eigentlich. Ein Punkt, wo in der heutigen Wissenschaft fast ein bisschen Schmach ist. Ja, man nennt das Zirkelschluss, was ich hier generieren tue von Anfang an. Aber ich werde das dann noch ein bisschen erläutern. Also wir können der Bibel glauben, das ist der allerwichtigste Punkt, glaubt mir's. Einfach, weil die Bibel vertrauenswürdig ist. Also das heisst mit anderen Worten, nicht, weil ich es euch heute Morgen sage. Und auch nicht, weil ich es euch heute Morgen vielleicht in gewissen Ansätzen kann begründen. Sondern einfach, weil die Bibel vertrauenswürdig ist. Der zweite Punkt oder die zweite Antwort, die ich dann auch gerne noch ein bisschen ins Detail gehen werde, wir können der Bibel vertrauen, wegen ihrer Botschaft ganz anders ist. Auch da steht natürlich jetzt ein bisschen die Gegenfrage im Raum. Ja, ganz anders als was? Wir werden darauf zurückkommen. Und für alle, die jetzt schon fast Angst gehabt haben um mich, also keine Angst, ich bin vielleicht krank, aber nicht gefährlich. Ich werde auf den dritten Punkt selbstverständlich auch noch eingehen. Wir können auch auf die Bibel vertrauen, weil ihre Inhalte zuverlässig überliefert sind. Also auch das ist ein Punkt, wo ich mich freue, dass ich ein paar Gedanken mit euch teilen darf an diesem Morgen. Wir starten mit dem ersten Punkt. Wir können der Bibel vertrauen, weil die Bibel vertrauenswürdig ist. Was hat das auf sich mit dem ein bisschen speziellen Zirkelschluss? Das hat etwas mit der menschlichen Wahrnehmung zu tun. Das hat etwas auch mit menschlichen Grenzen zu tun. Ich tue ein bisschen weiter ausholen. Im Zusammenhang von meiner Ausbildung musste ich ein Jahr lang Psychologie belegen. Für Oberlehrer. Und ein so Beispiel, das uns der damalige Dozent für Psychologie erzählte, das hat es mir besonders angetan. Der hat nämlich erzählt, dass an der Universität einmal ein Experiment gemacht hat mit Kleinkindern. Die haben die Kleinkinder in einen Raum hinein, da, alle Kinder, ganz verschiedene Kinder in den gleichen Raum. So wie hier der Raum ist. Die eine Hälfte von diesem Raum war ausgelegt mit einem Teppich. Die zweite Hälfte, das war nur ein Plexiglas. Und jetzt muss man dazu noch wissen, von dem Setting, von dem Experiment, das war ein erhöhter Raum. Also das war im ersten oder zweiten Stockwerk. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man den Eindruck hatte, bei der einen Hälfte vom Saal hat man Boden unter den Füßen. Und bei der zweiten Hälfte hat man den Eindruck gehabt, ja, wenn ich jetzt die Grenzen überschritt, über den Teppich raus, aufs Plexiglas, dann stürzt sie ab. Und man hat das Experiment gemacht und geschaut, ja, wie verhalten sich jetzt die kleinen Kinder? Und da haben sich ein bisschen zwei Gruppen herauskristallisiert. Die eine Gruppe von den Kindern, die ist ganz ängstlich immer nur in der ersten Hälfte geblieben. Weg ihnen natürlich der Verstand gesagt hat, da geht's runter. Wegen ihnen vielleicht auch irgendeine Erfahrung eingeredet hat, die sie daheim einmal gemacht haben. Ja, wenn du nichts mehr siehst, dann geht's runter. Es hat aber andere Kinder gegeben, die haben anders funktioniert. Die sind nicht geleitet gesehen von Verstand oder negativen Erfahrungen, sondern die sind ganz offen gesehen. Und die sind so vorwärts gekrabbelt in Richtung Grenzen, ja. Und irgendwann haben die einfach einmal mit dem Patschhändli angefangen, über den Teppichrand rauszulängen. Und dann haben sie plötzlich realisiert, das hebt. Das hebt. Das ist tragfähig. Gegen die Logik. Gegen die Erfahrung. Es hebt. Und der erste Punkt hat genau mit dem etwas zu tun. Wir können natürlich jetzt über die Bibel reden, ich sage jetzt einfach so auf der Teppichseite. Das machen wir beim dritten Punkt noch. Auf der Teppichseite, ich sage jetzt so ganz auf der sichtbaren Seite. Aber wenn ich den Morgen jetzt würde reduzieren auf das, dann würde ich einen ganz, ganz grossen Fehler begehen. Warum? Weil ich euch dann einfach würde wissenschaftliche Gründe nennen, warum die Bibel zuverlässig und verlässlich ist. Und dann könnt ihr den nächsten Vortrag anhören und da sagt euch dann jemand mit wissenschaftlichen Gründen, warum die Bibel nicht verlässlich ist. Und sind wir ganz ehrlich, eigentlich vom methodischen Standpunkt her machen wir dann genau das Gleiche. Beide argumentieren mit der Vernunft. Der eine argumentiert dafür, der andere argumentiert dagegen. Und das ist der Grund, warum es mir ganz wichtig ist, dass wir an diesem Morgen mit den ersten beiden Punkten bewusst die Grenzerfahrung machen durch den Glauben. Dass wir nicht einfach uns in der einen Hälfte aufhalten von diesem Raum, sondern dass wir Glaubensschritt machen. Glaubensschritt, wo uns hier anführen, wir können der Bibel vertrauen, weil die Bibel vertrauenswürdig ist. Und das ist genau das, was ich möchte als persönliches Zeugnis auch vor allem teilen. Das ist genau das, was ich in meinem Alltag erleben darf. Wenn ich bereit bin, Sichtbare zu verlassen, wenn ich bereit bin, mich zu fallen zu lassen, dann erfahre ich, dass Gott mich tragen tut. Die zweite Hälfte vom Ruhm, das ist eigentlich ja, der ganze Ruhm ist eigentlich ja das Naheliegende. Und der Ruhm, den wir miteinander öffnen an diesem Morgen, so ist eigentlich eben die Bibel das Naheliegendste von dieser Welt. Sie zeugt und zeigt uns das, was von Gott sichtbar ist, aber sie zeigt uns eben auch das von Gott, was unsichtbar ist. Und wir können uns nicht einfach nur auf die erste Hälfte begrenzen, auf das, was von Gott sichtbar ist, und denken, das ist jetzt Gott. Sondern wir wollen im Glauben das Ganze öffnen lassen, das, was sichtbar ist und das, was unsichtbar ist. Warum fällt uns das manchmal so schwer? Ich habe dazu einen Abschnitt einblenden aus 1. Petrus 2, wo vielleicht der Hinweis geht darauf. Da steht geschrieben, es ist einblendet aus der Übersetzung von Hoffnung für alle, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Jetzt, was hat das zu tun mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren, wo uns die Bibel von Gott zeigen möchte? Es hat vor allem jetzt ein bisschen damit zu tun, warum wir so häufig im sichtbaren Bereich bleiben. Die Bibel ist eigentlich das Naheliegendste von dieser Welt. Aber aus vielen Gründen greifen wir trotzdem oft erst ganz am Schluss nach ihr. Wenn wir alles ausgelotet haben, alle Grenzen von dem, was wir verstehen, alles von dem, was wir erfahren haben, alles von dem, was wir nachvollziehen können. Aber warum haben wir dann so wenig Mut, die Grenzerfahrung zu machen im unsichtbaren Bereich von der Bibel, wo weit über unsere menschliche Vernunft stehen tut und wo jenseits ist von diesen Erfahrungen, die wir vielleicht kennen aus unserem Alltag? Ein Grund dafür liegt vielleicht in dem Sinne, weil wir uns manchmal hoffen können, aus Bosheit und Betrug einen Vorteil zu verschaffen. Das mag ein Grund sein. Warum, dass wir uns lieber auf den Erfahrungsraum beziehen. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug, schreibt der Apostel Petrus. Die Bibel ladet uns ein, zum Dienen. Aber das Problem, das wir haben als Menschen, ist, wir wollen in der Regel lieber herrschen als dienen. Und wenn wir nicht wollen, die Grenzerfahrung machen, dann bleibt uns Unsichtbare von Gott so häufig verborgen. Ein zweiter Punkt ist der, die Bibel ist das Naheliegendste der Welt, aber trotzdem ist sie uns manchmal fern, vielleicht aus dem Grund, wegen mir durch Heuchelei irgendwie Freunde gewinnen. Also früher hat das Sammler und Jäger gegeben, sagt die Wissenschaft. Aber wenn man sich heute ein bisschen umschauen tut, haben wir manchmal den Eindruck, dass fast alle Sammler geworden sind. Etwas, was die Menschen am liebsten sammeln tun, das sind Freundschaften. Wir wollen Freundschaften sammeln. In unserem Erfahrungsumfeld. Die geben uns ein gutes Gefühl. Und zwar geben sie uns vor allem dann ein gutes Gefühl, wenn wir ohne Gott einsam geworden sind. Je mehr Freunde, desto mehr Likes. Und wir wollen ganz bewusst jetzt aber näher am Vaterherz sein. Wir wollen nicht in dem Sinn den Zugang verlieren zu dem ersten Punkt. Wir können der Bibel vertrauen, weil die Bibel vertrauenswürdig ist, weil wir nicht die unsichtbare Freundschaft wogen suchen mit Gott. Die Grenzerfahrung machen, wenn Gott uns sagt, ich bin dein Freund. Dass wir ganz bewusst auf Gottes Wort hin Schritte machen können. Der dritte Punkt, warum manchmal die Bibel uns so fern ist und wir so viel Mühe haben, einfach zu sagen, wir können der Bibel vertrauen, weil sie vertrauenswürdig ist, das ist vielleicht aus dem Grund, weil wir uns häufig noch mit Neid und Verleumdung umeinander schlagen. Gott hat ja eigentlich alle Menschen einzigartig und wertvoll geschaffen. Das ist so ein bisschen der unsichtbare Bereich wieder. Das ist das, was auf dem Plexiglas uns angeboten wird. Einzigartigkeit. Wert vor Gott. Seine ganze Liebe, die er in jeden Einzelnen von uns hineinlegen tut. Aber wir ziehen uns zurück wieder auf Teppichseite. Die meisten Menschen, die haben schon längstens vergessen, woher dass sie kommen. Und wenn sie nicht mehr wissen, woher sie kommen, wissen sie auch nicht mehr, dass sie einzigartig sind. Dass sie geliebt sind. Dass sie von Gott angenommen sind. Und dann glauben sie, sie müssen sich einzigartig machen. Und woher führt es? Zu Neid und zu Verleumdung. Wenn man sich den Weg bahnt. Dass man irgendwie noch ein bisschen mehr Platz hat, wenigstens auf dieser Seite, wo noch der Teppich ist. Und noch ein vierter Punkt. Vielleicht ist die Bibel uns manchmal auch einfach so fern. Und aus dem Grund der Zugang wirklich verschlossen, dass wir der Bibel können vertrauen, weil die Bibel vertrauenswürdig ist, weil wir so erwachsen worden sind. Der Apostel Petrus fordert uns auf, wir sollen sein wie ein neugeborenes Kind. Wie das ganz natürlich nach Milch verlangt, so sollen wir Sehnsucht haben, Verlangen haben nach der Bibel. Weil die Bibel vertrauenswürdig ist. Ein Kind stellt nicht die Logikfrage, kann ich der Milch von der Mutter vertrauen? Ein Kind, das behaltet auch nicht irgendetwas Eigenes in der Hand und gibt dem der Milch von der Mutter den Vorzug. Sondern in dem Moment, wo es die Grenzerfahrung gemacht hat, wo es die Milch geschmeckt hat, lässt das alles fallen und setzt alles darauf. Das sind Grenzerfahrungen. Und zu dem sind wir aufgefordert, aber wir tun uns manchmal so schwer, weil wir so erwachsen worden sind. Ganz ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte einmal eine spezielle Zeit, eine spezielle Erfahrung. Ich durfte 3 Wochen lang mitfahren bei der Ambulanz in Basel. Und da hat sich eine Situation immer wieder wiederholt. Nämlich die Situation, man hat irgendeinen Notfall gehabt, wo man angerufen worden ist. Und der Notfall, der hat natürlich stattgefunden in irgendeinem alten Herrenhaus in Basel. 3., 4. Stock, kein Lift. Wir sind nicht angefahren, in dieser einen Situation sind die Stegen aufgegangen. Und dort ist, eine ziemlich gut genährte Frau gewesen. Und die hat keine Kraft mehr gehabt zum Aufstehen und hat dringend sollen ins Spital verlegt werden. Und ich habe gemerkt, wie die Rettungssanitäter so ein bisschen in den Stocken kommen und sich überlegen, wie sie die jetzt runterbringen zum Ambulanzfahrzeug. Und ich bin ein bisschen nebenan gestanden, habe die ganze Situation beobachtet. Da haben sie neben dem Bett ein Lindtuch ausbreitet. Und dann hat eine Frau gesagt, okay, jetzt ganz ruhig bleiben, es kommt gut, wir bringen sie ins Spital, rollen sie einfach auf das Lindtuch rüber. Das hat die Frau nicht böses ahnend gemacht und ist dann auf die Art und Weise auf dem Lindtuch gelegen. Und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt passen sie auf, jetzt lassen sie das ganze Gewicht auf sich wirken lassen, liegen sie ganz entspannt da, wir lassen sie jetzt in dem Lindtuch runtertragen. Da haben sich 2 hinten angestellt, 2 vorne angestellt und dann die Frau in dem Lindtuch aufgelüpft. Und sind angefangen, die Stege runterzugehen. Erster Tritt ist gut gegangen. Zweiter Tritt, auch noch ganz in Ordnung gesehen. Dritter Tritt, hätten sie fast fallen lassen. Warum? Weil die Frau erwachsen ist. Und erwachsen sein bedeutet selbstständig sein. Erwachsen sein bedeutet leisten. Und nicht eine Beziehung haben. Und sie wollte leisten, das leisten, was sie doch immer geleistet hat. Nämlich halt mühsam die Stegen runtergehen, indem man sich festklammert am Stegengeländer. Und die haben dieser Frau enorm zureden, lassen sie einfach los. Lassen sie sich einfach tragen. Und das ist das, was ich heute uns zuallererst allen zusammen möchte zurufen. Das ist das, was der Apostel Petrus uns sagen tut. Ja, wir können der Bibel vertrauen, weil sie vertrauenswürdig ist. Das soll für uns so naheliegend sein, wie einem neugeborenen Kind die Milch. Das soll für uns so naheliegend sein, dass man, darf ich sagen, jede Krücke, jedes Stegengeländer loslässt, dass man Teppichseiten verlässt und auch aufs Plexiglas zum Unsichtbaren übergehen. Wie eben für ein neugeborenes Kind Milch, wie für die Frau, dass sie alles loslässt und sich ganz lässt tragen. Und jetzt begründet das der Apostel Petrus. Und sagt, das ist aus dem Grund möglich, weil die Bibel unverfälscht ist. Ja, jetzt könnte es ja theoretisch sein, oder, wenn man so eine Frau runterdreht, dass eine üble Absichten hat. Oder dass so ein Rettungssanitäter plötzlich genug hat. Und sie kriegen lässt. Oder dass sie einfach Kraft verlässt. Dass er sagt, ja, keine Kraft mehr, ich lasse sie kriegen. Es könnte eine üble List sein. Und das ist jetzt genau das, wo uns der Apostel Petrus ganz an die Ruhe setzt an diesem Morgen. Er sagt, die Bibel ist unverfälscht. Er sagt, die ganze Botschaft von der Bibel kommt, ich übersetze jetzt ganz wörtlich, ohne List, ohne Täuschungsabsicht daher. Es ist ein fester Grund. Auch wenn man nicht alles sieht und versteht und bereits erfahren haben von dem, was geschrieben steht. Und er sagt auch, wir sollen das auf die Art und Weise machen, weil uns das weit über unsere eigenen Möglichkeiten rausnehmen tut. Weil wir auf die Art und Weise können durch die Bibel wachsen. Also das ist das. Die Frau, die hat ja nicht mehr selber runterlaufen. Und so sind wir häufig auch unterwegs. Wir sind häufig unterwegs. Wir eigentlich mögen wir nicht mehr. Eigentlich können wir es auch gar nicht mehr. Aber trotzdem versuchen wir irgendwie noch auf den Knien zu steigen auf und zu steigen runterzugehen. Und wir bleiben so viel beim Sichtbaren. Wir bleiben so viel gefangen in der eigenen Unfähigkeit, in der eigenen Kraftlosigkeit. Und der Apostel Paulus sagt, ja, wir können der Bibel vertrauen, weil sie vertrauenswürdig ist. Gang auf die andere Seite. Mach die Grenzerfahrung und du wirst merken, du kannst wachsen. Weit über die eigenen Möglichkeiten raus, wegen alles, was in der Bibel steht, wegen eben auch alles, was in der Bibel steht, das ist, was wir wissen müssen und glauben müssen, um gerettet zu werden. Mit dem Apostel Petrus gesagt, ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. So, das ist der erste Punkt. Wir können der Bibel vertrauen, weil sie vertrauenswürdig ist. Was ist die beste christliche Apologetik? Der Martin Luther hat es einmal so formuliert, wir müssen den Löwen nicht verteidigen, wir müssen ihn nur loslassen. Aus dem Grund, wenn wir Gottes Wort loslassen, wenn wir ihm vertrauen, wächst vertrauenswürdig ist. Und die Wahrheit von dieser Schrift wird sich in unserem Alltag beweisen. Davon bin ich überzeugt. Wir kommen zum zweiten Punkt, warum wir die Bibel können. Der Bibel können vertrauen. Und das ist aus dem Grund, weil ihre Botschaft ganz anders ist. Ich habe wieder eine Stelle aus der Bibel abgedruckt dazu. Das mal aus Johannes 6, wo Jesus sagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12 Jünger und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ich mache manchmal ein böses Experiment mit Kindern, wenn ich predige tue. Und zwar habe ich mir das ab und zu so geleistet, dass ich Geld mitgenommen habe. Und dann habe ich den Kindern gesagt, zwei, drei Kinder, hey, ihr dürft vorkommen, das Geld, das ist für euch. Die sind natürlich sofort vorgestürzt, zwei, drei, und haben das Geld jetzt wollen. Dann sind sie vor mir gestanden und ich habe das Geld einfach so gehabt. Und ich kann euch sagen, die Kinder, die haben alles probiert, was sie nur irgendwie können, um an das Geld heranzukommen. Also die haben probiert, einander zu lüpfen. Die haben irgendwie einen Stuhl gesucht, Bank gesucht, zum aufsteigen. Die haben ganze Pyramiden gebaut. Die haben eine unglaubliche Einfallsrichtung gehabt, wie sie jetzt an das Geld herankommen. Aber wisst ihr, was ich noch nie erlebt habe? Dass ein Kind einfach vorne dran steht und mich bittet, das Geld jetzt zu geben. Einfach von da jetzt runter zum Kind. Und wisst ihr, was schon erschreckend ist bei Kindern, das ist noch viel erschreckender bei uns Erwachsenen. Denn genau so verhalten wir uns häufig Gott gegenüber. Dass Gott eigentlich sagt, du kannst alles haben. Du kannst Rettung haben, du kannst Erlösung haben, du kannst Vergebung haben, aber was machen wir? Wir bauen ganze Pyramiden, um irgendwie versuchen, Gott ein bisschen näher zu kommen. Wir probieren gerecht zu sein in unserem Alltag, wir probieren fehlerlos zu sein. Dabei sagt Gott, du kannst meine Gerechtigkeit haben. Woher kommt das, dass wir uns so seltsam verhalten? Ich denke, es kommt von dort her, dass der Teufel einmal zu uns Menschen gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Und dann hat der Mensch plötzlich ihm das geglaubt. Und damit ist der Mensch nicht beziehungsfähig gewesen, sondern er ist leistungsorientiert worden. Er hätte ja jetzt müssen sein wie Gott. Von dort her kommt das vielleicht. Aber wir wissen, keine menschliche Leistung kann uns je zu Gott zurückführen. Sondern es wird erbittet werden. Wir müssen nicht Gerechtigkeit erlangen durch das, dass wir menschliche Pyramiden bilden, sondern Gott neigt sich ganz uns Menschen zu. Wisst ihr, und das ist die Botschaft, die so anders ist. Und das ist auch der Grund, warum wir der Bibel trauen können. Das ist eine einzigartige Botschaft. Es ist so anders als alles andere, wo wir kennen. Und dann möchte ich auch den Bezug noch kurz schaffen zur Reformation. Der Martin Luther, der hat über Jahre mit sich selber gerungen, wie kann ich zu Gott kommen? Und ungefähr 1513 ist er im Südturm vom Wittenberger Augustinerkloster von einer neuen Erkenntnis überwältigt worden. Gott ist schon seit 1500 Jahren zu ihm gekommen. Wir fragen uns immer, wie kann ich zu Gott kommen? Wegen das die normale Botschaft ist. Aber wir können der Bibel vertrauen, weil sie ganz anders ist in ihrem Inhalt. Und uns sagen, nein, Gott ist zu dir gekommen durch Jesus Christus. Das ist Reformation. Bei Martin Luther hat das so ausgesehen, man hat auf der einen Seite Gott gehabt, auf der anderen Seite war der Mensch. Und nach der Lehre, nach dieser Urdenkfigur der katholischen Kirche, ist es so gesehen, der Gott der macht jetzt einfach einen kleinen Schritt auf den Mensch zu. So wie ich den Kindern sage, du, schau mal, du hast ein Geldstück, ich könnte es haben. Das ist so der Schritt von Gott. Aber nachher ist der Mensch gefragt. So hat man das gelehrt. Man hat nämlich gesagt, jetzt braucht es zuallererst deine Reue und deine Bereitschaft zur Genugtuung. Und das hat der Martin Luther gemacht. Er hat Pilgerreisen gemacht nach Rom. Er hat sich gepeitscht, er hat gefastet, er hat gebetet und hat auf die Art gehofft, Freispruch zu bekommen von den ewigen Höllenqualen. Aber er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wie es nachher aussieht. Ob er dann auch wirklich freigesprochen ist von der Strophe vom Wegführer. Also es ist der nächste Schritt gesehen. Wir haben nachher noch eine Ablasszahlung machen, um irgendwie das Wegführer zu vermindern oder zumindest zu verkürzen. Und die Erkenntnis von der Reformation, die Erkenntnis von Martin Luther ist das gesehen, nicht Gott hat einen kleinen Schritt gemacht und du musst jetzt noch zwei machen. Sondern Gott hat in Jesus Christus den ganzen Schritt gemacht. Er hat uns aber sich niederbeugt bis zu uns Menschen aber und wird uns seine Gerechtigkeit, seine Erlösung, seine Rettung schenken in Jesus Christus. Wisst ihr? Und das ist für mich der zweite Grund, warum dass ich der Bibel glaube tue. Warum dass sie für mich vertrauenswürdig und verlässlich ist. Wegen dieser Botschaft man nie sonst kann nachlesen. Überall sonst sind wir aufgefordert, noch mehr zu leisten, noch höhere Pyramiden bilden, noch mehr zu investieren. Nur in der Bibel haben wir eine Botschaft, die ganz klar heissen tut, dass wir nicht mehr leisten müssen, weil Gott in Jesus Christus alles geleistet hat. So, und jetzt kommen wir noch in die dritte Runde und all die schon ein bisschen unruhig auf dem Sitz hier und her rutschen, darf ich jetzt auch noch das hören, was ihr von Anfang an wahrscheinlich von mir erwartet habt. Warum können wir der Bibel vertrauen? Und da sage ich jetzt auch aus fachwissenschaftlichem Hintergrund, wegen ihrer Inhalte einzigartig zuverlässig überliefert worden sind. Ich möchte euch gerne zwei, drei Beispiele geben dazu. Der eine Punkt, der klingt zunächst einmal ganz banal. Der ganze Bibeltext ist lückenlos erhalten für uns. Also das heisst, ihr habt keine weisse Seite zumindest in der Bibel. Zumindest in irgendeinem Kapitel. Oder zumindest in einem Vers. Wir haben die Bibel als Buch von A bis Z. Wir haben die ganzen 66 Bücher vom Alten und Neuen Testament. Ja, was ist da dran so besonders? Was mir manchmal unter Gesprächen mit Kollegen in der wissenschaftlichen Welt am meisten zu schaffen macht, ist, wie beliebig oft wir Maßstab verändern können, wie wir etwas beurteilen. Also da gibt es in der Theologie eine ganze Wissenschaft, die sich beschäftigen tut mit Textsicherung, nennt man das. Textsicherung. Dass wir dann eine sichere Grundlage haben, über was wir predigen können. Und ich sage den Studenten von der STH, wenn sie das im Masterstudiengang bei mir haben, immer Textsicherung. Was heisst Textsicherung? Der Text ist sicher. Wir betreiben das Fach nur, damit ihr es endlich glaubt, dass der Text sicher ist. So, also was heisst das? Warum betreibt man Textsicherung? Warum tut man es so, als wäre der Text unsicher? Aus einem ganz einfachen Grund. Weg die Bibel ganz häufig abgeschrieben worden ist. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Diktat machen würde, ich würde euch einen Text diktieren. Nachher sammle ich alle Blätter ein. Ja, was passiert dann? Also ich würde zwei Sachen sagen. Ganz bestimmt würde nicht jedes Blatt genau gleich aussehen. Also der eine ist vielleicht sattelfest gesehen in der Orthographie, geben wir alles richtig zurück. Der andere, da ist Orthographie schon lange her, Deutschunterricht irgendwo verdrängt, ja. Und dann kommt ein ziemlich fehlerhaftes Blatt zurück. Da ist vielleicht sogar noch einer unter uns, der hat ein kurzes Nickerchen gemacht. Der hat irgendeinen Satz verpasst, den ich diktiert habe. So, und jetzt kriege ich das Ganze zurück. Frage an euch. Ist das, was ich euch diktiert habe, inhaltlich gesichert, wenn ihr alle mitgeschrieben habt? Selbstverständlich schon. Also, wenn ich jetzt alle Blätter durchlesen, alles nebeneinander legen und vergleichen, dann kann ich ganz sicher sein, dass ich den ursprünglichen Text wieder habe. Weil dann wird ja sofort klar, wer geschlafen hat. Es wird sofort klar, wer stark und schwach ist in der Orthographie. Also unter diesem Aspekt ist der Text sicher. Trotzdem betreibt man Textsicherung. Und tut manchmal so in der Theologie, als wäre der Bibeltext unsicher. Aber jetzt müssen wir das ja im Verhältnis sehen. Die Bibel ist zuallererst aus literaturwissenschaftlicher Sicht einfach ein antiker Text. Also vergleichen wir die Bibelüberlieferung mit anderen antiken Texten. Und wenn wir das machen, dann sieht die Situation plötzlich ganz anders aus. Bei den anderen antiken Texten, da hat man Hochrechnungen gemacht, von allem, was man mal geschrieben hat, um 500 vor Christus bis 500 nach Christus. Von allem zusammen ist nach Hochrechnungen 1,5% überliefert. Also von all dem, was zwischen 500 vor bis 500 nach Christus geschrieben worden ist, haben wir in der Wissenschaft 1,5% erhalten. Der Rest ist verloren gegangen. Verbrennt, verdorben, was auch immer. Und jetzt überlegen wir uns einmal, wenn die Bibel in dem Durchschnitt liegen würde. Wir hätten da davon gerade noch 1,5%, da hätten wir dann zu tun mit Textsicherung. Ja, aber wir können der Bibel verglauben, wegen der Text sicher ist. Wegen er tatsächlich lückenlos überliefert ist. Ich habe hier noch eingeblendet die durchschnittliche Überlieferung von antiken Texten. Und da ist, wenn der Kreis jetzt für das ganze Buch steht oder für alles, was geschrieben worden ist, blau das, was bis heute erhalten geblieben ist. Und wenn wir die Bibel als Vergleich nebenan stellen, da dürfen wir den ganzen Text haben. Lückenlos, sicher, überliefert und zuverlässig. Wir gehen den Schritt weiter. Insgesamt sind, ich tue jetzt ein bisschen fokussieren aufs Neue Testament, insgesamt sind vom Neuen Testament mittlerweile fast 6000 Handschriften gefunden worden. In diesen Handschriften wird zum Teil ganz ein kleiner Teil von der Bibel überliefert, manchmal der ganze Bibeltext, aber es ist eine riesen Zahl, die wir haben dürfen. Wieder im Vergleich dazu, dass sie da rechts fast nichts mehr sehen, das ist ganz normal. Vom Neuen Testament haben wir insgesamt 6'000 Handschriften, die einen Teil oder das ganze Neue Testament überliefern. Beim durchschnittlichen antiken Text haben wir, wenn es gut kommt, zwischen 3 bis 30 Handschriften. Also das ist der Vergleichspunkt. Wir haben fast 6'000 Handschriften vom Neuen Testament. Bei einem durchschnittlichen antiken Text sind es 3 bis 30 Handschriften, die wir haben. Und das ist noch nicht alles. Wir gehen gerade noch einen Schritt weiter. Das Spezielle beim Text vom Neuen Testament ist, dass die Abschreibtätigkeit unmittelbar nach der Abfassung vom Neuen Testament angefangen hat. Das heisst, man hat angefangen, das Neue Testament abzuschreiben, Bibeln abzuschreiben, wo Augenzeugen noch gelebt haben. Wo Menschen da gewesen sind, die sofort gesagt hätten, das ist falsch. So ist es richtig. Zu dieser Zeit haben wir angefangen abzuschreiben. Circa 8 Handschriften, die wir heute noch haben, die stammen bereits aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und aus dem 3. Jahrhundert nach Christus sind es bereits über 30 Handschriften. Jetzt einfach wieder, dass wir das richtig interpretieren, habe ich nochmal ein kleines Diagramm eingeblendet. Wir haben blau oben die Überlieferung vom Neuen Testament. Die Überlieferung, die fährt zu einer Zeit an, wo noch Augenzeugen gelebt haben. Da haben wir das schon angefangen abschreiben. Da haben wir bereits Abschriften können kontrollieren von den Leuten, die noch selber gesehen haben, wie Jesus Christus auferstanden ist. Und von dem Moment ab sind das über die Jahrhunderte immer mehr Abschriften geworden. Bis zu dieser riesigen Zahl heute, fast 6'000, die erhalten sind. Es sind ja tatsächlich noch viel mehr geschrieben worden. Bei den außerbiblischen Texten sieht das ganz anders aus. Da sieht das normalerweise so aus, wenn ein Text zum gleichen Zeitpunkt geschrieben worden ist, wie das Neue Testament. Dann ist die erste erhaltene Abschrift in aller Regel 400 bis 800 Jahre später. Also das heisst, wenn wir jetzt irgendeine Handschrift nehmen, ich sage jetzt, über Gaius Julius Caesar, kennen Sie von Asterix und Obelix? Ja. Dann heisst es ja dort, dass der Caesar gesagt hat, Alea jacta es, sund. Die Würfel sind gefallen. Dann hat er den Rubikon überschritten, hat der Bürgerkrieg angefangen. Das erste Mal, wo die Aussage gemacht, die hat er ja im 1. Jahrhundert nach Christus. Aber zum ersten Mal schriftlich und erhalten und überliefert, ist das 400 bis 800 Jahre später. Was dazwischen passiert ist, weiss kein Mensch. Und jetzt müssen wir uns überlegen, es geht aber immerhin an der Universität das Fach Altertumswissenschaft. Also wir studieren die Texte und darauf rekonstruieren wir die alte Geschichte. Und jetzt müssen wir das Verhältnis sehen. Jetzt gibt es Leute, die sagen uns, ja, der Text vom Neuen Testament, die Verstehung von Jesus Christus ist nicht ganz klar, ist umstritten. Dabei muss man sagen, ja, aber Moment mal, wenn das soll umstritten sein, dann gibt es keine Wahrheit mehr und keine Wirklichkeit. Und zwar aus einem einfachen Grund eben, weil das ja nicht einfach eine Blackbox ist über 800 Jahre, wo ich keine Ahnung habe, was passiert ist. Sondern von aller Anfang an sind Abschriften da, hat man das weiter abgeschrieben, wo das überprüfbar noch gesehen ist und ist es immer weh geworden. Man redet in der Fachwissenschaft in dem Zusammenhang eben von einer sogenannten offenen Überlieferung. Von Anfang an, in aller Breite, und zwar eben wirklich von ganz früh, ohne Unterbrüche in der Überlieferung. Jetzt gibt es manchmal noch Leute, und das wäre noch mein letzter Punkt, jetzt gibt es manchmal noch Leute, die sagen, naja, aber trotzdem könnte es ja sein, dass wir im Text von der Bibel einfach einen findigen Journalist gehabt haben, oder einen Redaktor, der einfach bestimmte Passagen umgeschrieben hat. Ja, und dann haben wir die halt so weiter abgeschrieben. Das Spezielle ist aber das, durch die frühe und vielfältige Textüberlieferung vom Neuen Testament lässt sich völlig problemlos nachweisen, dass eine Handschrift nicht redaktionell überarbeitet worden ist. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie das geht. Ich habe einmal mitgeschafft an einem Papyrus-Projekt von der Universität Wien. Da haben wir alle Handschriften untersucht, die vor dem Konstantin geschrieben worden sind. Und was ich gemacht habe, was ich untersucht habe in diesen Handschriften, ist Folgendes. Es gibt viele ganz munzige Fragmente, wo ein Teil vom Bibeltext überliefert ist. Aber man hat den Text auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Also das ist, wie wenn ihr ein Buch nehmt, irgendein Teil von einer Seite rausrisset, dann habt ihr auf der Vorderseite einen Text und auf der Rückseite einen Text. So. Und jetzt weiss man, in der Papyrologie, in der Wissenschaft, wo das erforschen tut, wie viel Silben durchschnittlich oder Zeichen durchschnittlich auf einer Linie stehen. Und man weiss auch, wie viele Ziele durchschnittlich auf einem so Papyrus Platz hat. Woher führt das? Ja, wenn ich das weiss, wie viele Zeichen auf einer Ziele stehen und wie viele Ziele insgesamt sind, dann führt das dazu, dass wenn ich hier einen Fixpunkt habe, eigentlich auf der Rückseite nur noch ein ganz bestimmter Text kann stehen. Weil wenn ich etwas eingefügt hätte oder weggenommen hätte, dann hätte sich das Ganze verschoben. Ich kann ja durchzählen, bis ich auf der Rückseite an den Punkt wieder komme, wo es erhalten ist. Ich habe das bei mehreren alten Papyri untersucht, vor dem Kaiser Konstantin. Das Ergebnis war das. Auf der Rückseite steht immer das, was auf der Rückseite stehen muss. Ich bin in keinem einzigen Papyrus an einen Punkt gestoßen, wo ich musste sagen, nein, da muss etwas hineingefügt worden sein oder da muss ein Satz gestrichen worden sein, weil es hat sich verschoben. Es ist immer genau das gestanden, wo stehen muss. Also damit sieht man und kann man eben auch wissenschaftlich beweisen, da ist nicht redaktionell geschafft worden, sondern der Text, der ist so überliefert und weiter abgeschrieben worden, wie er von Anfang an gestanden ist. Und wenn es da noch irgendeine einzelne Ausnahme gibt, wegen wenn einer eingeschlafen ist oder nicht aufgepasst hat beim Diktat, dann haben wir immer noch genügend viele hundert andere Handschriften, wo man das problemlos wieder rekonstruieren kann. So, das sind einfach so, ich sage jetzt, von der Teppichseite noch ein paar Argumente, warum, dass wir wirklich uns freuen dürfen an Gottes Wort, dass wir dürfen überzeugt sein, wir haben ein zuverlässiges, wir haben ein genaues Wort überliefert. Übrigens, wer jetzt das Alte Testament vermisst hat, um das müssen wir uns keine Sorgen machen, weil für das bürgt ja Jesus Christus persönlich. Weil wir haben nur als Beispiel im Neuen Testament allein zum Pentateuch weit über 800 Zitate und Anspielungen im Neuen Testament. Also das sind hunderte von Anspielungen und Zitaten vom Alten Testament. Von dort her müssen wir uns ums Eil keine Sorgen machen, für das steht Jesus höchstpersönlich. Aber beim Neuen Testament fehlt ja dann über das Neue Testament raus der Referenzpunkt. Und da sind wir natürlich dankbar, auch für solche wissenschaftliche Indizien, weil wir ja gerne den weichen Teppich haben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal zurückkehren zu den ersten beiden Punkten. Einfach, dass wir die nicht vergessen, weil sie sind mir eigentlich die liebsten und wichtigsten. Die Bibel ist zuallererst aus dem Grund vertrauenswürdig, weil sie vertrauenswürdig ist. Weil sie sich im Alltag, bei jedem, der den Mut zu dieser Grenzerfahrung hat, zu jedem, der den Mut hat, sich das zu nehmen, was auf dem Plexiglas uns an Festmahl von Gott angeboten ist, als Wahrheit erweist. Aus dem Grund ist sie vertrauenswürdig. Sie beweist sich im Alltag von dem, der glaubt. Und sie ist eben vertrauenswürdig, auch noch nebst dem letzten, dritten Punkt, aus dem Grund, weil die Botschaft so anders ist. Weil der Himmel nicht für Leistungsorientierte ist, sondern für Beziehungsorientierte. Nicht für die, die Pyramiden bauen und auf den Knie Reue empfinden und den Weg zu den Kirchen aufmachen und solche, die dann noch Ablass zahlen, damit die Fegfürstrophe vermindert ist, sondern für die, die wieder ganz in der Beziehung als Kind voll und ganz vom Vater das erbitten und das empfangen, was er uns zugesprochen hat durch Jesus Christus. Und dafür bin ich so dankbar. Ich möchte Gott einfach noch ein kurzes Dankgebet sprechen, dass er uns so ein liebes, so ein teures und wertvolles Wort gehabt. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht ein Gott bist, der sich irgendwie versteckt hat. Wo wir nur fantasieren können, wer du bist und was du gemeint hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deine Allmacht bereits in der Schöpfung dürfen erkennen. Ich danke dir, dass wir deine Liebe dürfen sehen in Jesus Christus, in deinem Sohn. Ich danke dir aber auch, dass du so gnädig gewesen bist und uns eine ganze Bibel geschenkt hast. Dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du uns einen Liebesbrief geschrieben hast. Und das ist etwas, wo wir einfach dürfen heute noch die Puls spüren. Ganz nah an deinem Vaterherz will ich sein. Das bedeutet auch, in der Bibel lesen, dort den Puls spüren, dürfen erkennen, wie du es meinst und dürfen dich anbeten, dass du uns Menschen so sehr geliebt hast, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn dahingegeben hast. Damit alle, die an dich glauben, die den Mut haben, auch zu dieser Grenzerfahrung, das anzunehmen, was vielleicht auf dem Plexiglas steht, dass wir dort dürfen Erfahrung machen, das ist wirklich tragfähig in unserem Alltag. Deine Erlösung, deine Vergebung, deine Gerechtigkeit, wir haben sie genau so dürfen erleben. Ich persönlich und viele, die da sind. Und ich bitte dich, dass du diesen Mut auch jedem Einzelnen persönlich schenken tust, der das vielleicht noch nicht gehabt hat. Amen.